Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Karin, ich freue mich, dass du da bist.
Malina.
Hallo.
Danke, dass ich da sein darf.
Karin Deigl, Constantly K. Ich habe gerade gesagt, du sitzt heute einmal auf der anderen Seite. Normalerweise bist du die Interviewerin. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, okay? Falls man dich noch nicht kennt. Du bist Unternehmerin, Agenturinhaberin, Content Creatorin der ersten Stunde, Podcasterin, Speakerin und jetzt auch, darf man das schon sagen, Autorin.
Darfst du.
Dun, 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 dun. Dein Tag hat aber auch nur 24 Stunden, oder?
Ja.
Oder mehr?
Nein, wie deiner.
Ich freue mich, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf und darf ich ganz kurz schon sagen, ich finde das richtig cool, dass du das machst, weil ich finde es auch wichtig, dass du dich dem annimmst, dass du aufklärst in einer Branche, wo immer noch sehr viel wütes Zeug kursiert, sehr viele Vorurteile, deshalb bist du da und richtig, richtig cool. Danke, dass du da sein darf.
Es ist eben ein bisschen so ein Spaßmotto zwischen uns, aber wir sagen immer, Geilheit weitergeben ist dein Motto und das machen wir heute auch. Bevor wir starten mit dem eigentlichen Thema, frage ich immer alles, so was gerade ihr Social Media Rabbit Hole ist oder irgendwas, was sie irgendwie einen Trend, den sie gern mögen. Aber bei dir, nein, das ist kein Trend. Du bist ja noch auf Facebook.
Oh, ich liebe es.
Was tust du auf Facebook?
Hey, mich verarscht immer jeder. Ich sage
ich auch noch, ich bin auch jeden Tag noch auf Facebook.
Ich gehe mehrmals am Tag auf Facebook, weil man kriegt immer wieder Sachen mit.
Ja, Geburtstage.
Zum Beispiel, Geburtstage, schon mal super. Und halt auch zum Beispiel, ich bin ja sehr viele Jahre gereist und ich bin ja schon ein bisschen älter wie viele von uns da in unserer Zielgruppe wahrscheinlich. Und ich verbinde halt auch mit viel, viel Leuten was. Und ob die jetzt in Amerika leben, Australien, Neuseeland und so weiter. Und man kriegt halt immer was mit.
Das
ist schon cool.
Ja.
Und so News-Seiten, zum Beispiel Salzburg 24 und so, da kriegt man halt heimische News auch noch mit. Das ist schon geil.
Ja.
Weißt du, Wiener Wunderweiber, Salzburger Wunderweiber, sind Gruppen, alles. Sind schon essentiell.
Wir haben sogar eine Facebook-Gruppe für unser Haus.
Ja, da schon her. Schau.
Da weiß ich immer, welches Backerl wo gestohlen wurde.
This is my rabbit hole.
Ich verstehe es. Okay. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Influencer-Game und wir reden ja heute über langfristige Kooperationen, ob langfristige Kooperationen Sinn machen, ob sie mehr Sinn machen als kurzfristige Aktivierungen. Kannst du dich an deine erste Jahreskooperation erinnern?
Ja.
Darfst du sagen, was es war?
Absolut. Und zwar war das Kerastase, L'Oreal. Und warum ich das noch ganz genau weiß, weil ich von Anfang an eigentlich so ein bisschen deshalb ist das ganz gut, dass ich heute da sitze, wie wenn du das gewusst hättest. Das war von Anfang an meine Philosophie, weil ich habe relativ spät begonnen, im Sinne von, ich war ein bisschen älter als wie viele von meinen Kolleginnen. Und ich habe immer gewusst, Glaubwürdigkeit oder Authentizität und Trust oder Vertrauen muss gegeben sein, weil sonst kaufe ich das Produkt nicht. So, das war halt für mich so ein bisschen die Rocket Science in meiner Welt. Und ich habe damals geheiratet und ich habe davor, und du kennst mich, mache ich jeden Trend mit. Und unter anderem waren ja damals in diese Granny Hair, so weiße Haare. Und ich habe mir dann
meine. Da gibt es auf Facebook auch noch Fotos.
Ganz arg auf Facebook. Und wenn man ganz oben scrollt, glaube ich, auf Instagram auch, das Verlobungsfoto von Georg und von mir, das weiß ich noch. Die Haare sind vorhin alle abgebrochen. Mit so Fühler habe ich vorhin gehabt. Die Haare sind alle maus hin gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, und auch da war ich wahrscheinlich schon ein bisschen anders, auch noch damals, weil das ist jetzt über 10 Jahre her. Wir haben im April vor 10 Jahren gegründet, 2016. Habe ich mir gedacht, ich muss eine Story erzählen, warum ich der perfect fit bin für diese Jahreskooperation. Und habe dann Kerastase gepitcht, hey, ich heirate in 8 Monaten.
Also du bist selber auf sie zugegangen,
genau.
Hast du überlegt, welche Marke passt.
Das habe ich generell, das mache ich bis zum heutigen Tag, über das können wir dann später auch noch sprechen, proaktiv auf Firmen zu, immer mit einem Plan. Und da bin ich mir heute weder zu schade noch sonst irgendwas. Ich finde, das gehört auch dazu, weil sonst war ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich bin. Und damals habe ich das auch gemacht und habe dann gesagt, ich heirate und meine Haare sind im Arsch, auf gut Deutsch, war da auch voll ehrlich und voll authentisch. Und das war dann tatsächlich meine erste bezahlte Coop und ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich gekriegt habe. Ich glaube so, ich weiß nicht mehr, ein paar tausend Euro vielleicht. In meinem Träumebuch habe ich das einmal aufgeschrieben, das weiß ich noch. Aber ja, das war meine erste Long-Term-Coop und das war gleich Kerastase und das war für mich ein Ritterschlag, sage ich mal, weil ich war früher beim Friseur, beim Sturmer in Salzburg und wenn ich beim Friseur war und die haben gesagt, möchtest du die Haarmaske kaufen, ich hätte mir die niemals leisten können, weil der Friseurbesuch war schon so teuer. Dann haben wir die noch eine Haarmaske für 40, 50, 60, 70 Euro hergestellt und da war ich richtig stolz, dass ich das dann geschafft habe und diese Produkte dann auch nutzen habe können.
Und waren die Haare bis zur Hochzeit schön?
Ja, ich habe mir dann 145 Millionen Extensions eingekaut. Sie waren dann arschlang gefühlt. Und so viel, als ich mein Haar Wurzeldruck habe. Und das Beste war, ich habe es bei der Hochzeit aufgesteckt, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber wurscht, egal. Es war okay und schön.
Und wie lange ist deine längste Kooperation?
Immer noch eigentlich, glaube ich. Warte, lass mich überlegen. Ich glaube, Sensei mache ich mittlerweile seit 6, 7 Jahren schon. Und was habe ich denn noch? Ich habe eigentlich ganz viel. Also ich habe jedes Jahr, letztes Jahr, wir haben nämlich letztens 24 Jahreskooperationen gehabt, heuer sind wir bei 22. Und ich glaube, von denen sind sicher 16, 17 mehr wie 3 Jahre. Also ich glaube, die meisten sind so 5 Jahre. Ich überlege jetzt gerade. Falconeri,
Waterdrop
seit Tag 1. Und das ist arg, weil ich kann mich noch erinnern, da war ich bei der Berlin Fashion Week und das muss ja seit 8 Jahren. Also wie ist Waterdrop, da waren sie nur zu 5 im Team. Und seitdem arbeite ich mit Waterdrop zusammen. Und auch dieses Jahr wieder Jahreskooperation als einer der wenigen. Das weiß ich, das haben sie mir nämlich gesagt. Ich weiß nicht, wer noch, warte mal, wen habe ich denn noch so? Boah, jetzt stehe ich auf der Leitung, hätte man vielleicht mehr Gedanken machen sollen.
Kaya.
Aber Kaya ist erst seit 3 Jahren, ist jetzt das 3. Jahr. In der Missing habe ich jahrelang gemacht, Skin Cyticles habe ich jahrelang gemacht, L'Oreal habe ich ewig gemacht.
Aber echt wieder, die wirklich schon ganz lang dabei sind. Dann ja, kann ich mir wahrscheinlich die nächste Frage eh selber beantworten, aber ich frage dich trotzdem, weil du bist ja nicht nur Creatorin, du hast ja auch eine Agentur und ihr bucht ja auch InfluencerInnen ein. Was sind die Vor- und Nachteile einer langfristigen Kooperation und wann setze ich eher auf kurzfristige Aktivierungen?
Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Ziel an, was man fordert als Marke. Grundsätzlich spricht überhaupt nichts gegen eine langfristige Kooperation, weil so der Trust einfach viel mehr gegeben ist.
Ja.
Beiderseits. Also einerseits muss ich als Creator das an den Kunden verkaufen, aber als Marke, wenn ich weiß, hey, der macht das und du gehst eine langfristige Kooperation nur ein, wenn die Werte und wenn alles passt um die Person herum, dann ist das einfach ein Geben und ein Nehmen throughout the year. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mein Ziel als Brand nur Awareness ist oder wenn aus meinem oder Sales oder was auch immer, dann kann ich auf jeden Fall mal One-Hit-Wonders oder One-Off-Kooperationen, Kampagnen buchen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kommt immer aufs Ziel drauf an. Also das macht schon Sinn, aber ich glaube, wenn du als Brand wirklich jetzt an Glaubwürdigkeit, Trust und wachsen willst, dann finde ich es an langfristige Kooperationen gut. Aber man kann immer wieder so, um ein Grundrauschen zu erzeugen, einmalig jemanden dazu buchen.
Da kann man, glaube ich, auch in Folge 2, das war mit der Bettina von Waterdrop, nachhören, weil die hat auch gesagt, sie haben, weißt du ja selber, jemanden wie dich, die ganz lange, du in dem Fall seit Tag 1 dabei bist, die ja wirklich auf ganz andere Ziele einzahlen, als wenn sie irgendwie in einen neuen Markt gehen oder wirklich eine neue Positionierung haben, weil sie jetzt das Getränk mit Elektrolyte haben, wo vielleicht jemand, der im Sportsektor ist, noch besser dazu passt, als jemand, der vielleicht ganz lange schon dabei ist. Wir wissen alle und Studien zeigen auch, dass einfach, wir brauchen mehrere Touchpoints mit einem Unternehmen, um das Produkt zu kaufen oder um die Marke irgendwie bei uns im Hirn positiv zu verknüpfen. Wenn ihr das jetzt auch als Agentur angeht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir haben x Budget und es ist nicht quasi eine einmalige Kampagne gefragt, dann geht sie das quasi auch so an, dass ihr sagt, wir haben ein paar, mit denen wir etwas Langfristigeres machen wollen und ein paar, die wir quasi dann punktuell dazu buchen. Verstehe ich das richtig?
Das verstehst du richtig. Also wir fragen meistens, also wir haben gerade letzte Woche einen richtig interessanten Termin gehabt mit einem möglichen neuen Kunden. Namen darf ich nicht nennen, aber es ist eine Beauty-Brand, die uns genau dieselbe Frage stellt, wie wir das angehen würden. Und dann war unsere erste Frage, ja, wie viel Budget ist jetzt einmal da, dass man überhaupt planen kann? Weil ich glaube, was viele Brands auch noch kapieren müssen, du musst schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um auch diese Awareness zu bekommen und beziehungsweise dann in weiterer Folge gefragt, was ist das Ziel? Ist es Ziel Sales? Ist es Ziel, das Produkt zu pushen im Sinne von eben diese Verkäufe zu generieren? Oder ist es einfach einmal nur, hey, die Leute sollen mal wissen, dass es uns gibt und dass es dann in weiterer Folge auch das Produkt gibt? Weil dementsprechend muss ich auch aktivieren. Und dann empfehlen wir immer Mix, einen guten Mix aus allen. Und was ich finde, was wir jetzt immer mehr auch empfehlen, sind UGC-Creator, also quasi jemand, der für die Brand den Content kreiert, also User-Generated Content, wie es der Name schon sagt, das wissen noch nicht so viel oder halt auch nicht oder schon, aber ich erkläre es jetzt gern. Und da sagen wir immer, das ist auch wichtig, weil die Content machen und da kaufe ich dann quasi als Brand den ganzen Content ab, auch die Nutzungsrechte, die Buyouts und ich kann das dann verwenden. Und das sind aber meistens, der Content geht eigentlich oft einmal richtig, richtig gut, auch besser von vielen großen Creatorinnen, auch von mir, weil die das halt einfach, erstens mal die Brand nutzt, zweitens ist es authentisch, es ist echt, die binden das ein und auch da versuchen wir dann auch immer wieder quasi der Brand zu sagen, hey, darfst du jetzt da nicht fuchsteufelswild 18 verschiedene UGC-Creator generieren, sondern vielleicht ein Brandface euch irgendwie aneignen oder immer wieder buchen, weil dann ist auch wieder ganz anderer Trust, aber dann ziehe ich immer wieder die Person mit der Brand, was ich ganz cool finde.
Trust, finde ich, ist der voll das wichtige Stichwort, weil auch die Bettina erzählt und das merke ich auch, dass wenn man langfristig zusammenarbeitet, dann sind oft die Käufer nicht mehr so stark wie am Anfang. Beziehungsweise ich finde, ganz viele Unternehmen haben ja immer Codes für neue Kundinnen und natürlich, wenn ich mit dir seit 6 Jahren zusammenarbeite, ist natürlich im besten Fall schon viel abgegrast, sage ich jetzt einmal. Wie gehst du als Creatorin mit sowas um? Was sagst du den Unternehmen, wenn sie dann sagen, hey, wir merken, es wird nicht mehr so viel verkauft? Was sind Argumente, wo du sagst, ich verkaufe vielleicht nicht so stark wie mit dem Neukundinnenrabatt, den ich früher hatte, weil halt einfach viele Leute schon gekauft haben? Wie gehe ich das dann an oder wofür stehst du dann? Wie kann das Unternehmen dich dann auch einsetzen?
Für mich ist ganz wichtig von Creator-Seiten und es ist auch etwas, was man Brands mitgeben kann, ist dieser regelmäßige Austausch auch mit den Creatern. Das heißt, ich weiß zum Beispiel bei Waterdrop immer, was sind meine Bestseller, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Und ich frage da immer sehr genau nach und ich kriege auch immer die Information. Weil das kriege ich von vielen Firmen auch nicht, was ich überhaupt nicht verstehe. weil erstens einmal ist das kein Geheimnis, zweitens einmal wenig langfristig Zusammenarbeit, nur so kann man gemeinsam wachsen. Jetzt war es lustigerweise vor kurzem so, dass Elektrolyte, weil du hast das auch angesprochen, ja, die Kampagne gelauncht wurde und es ist jemand auch getestet worden, eine größere Creatorin im Dachraum, die extreme Community für das hat und viel mehr Follower hat, viel mehr Engagement hat wie ich, viel mehr Reichweite und alles war 100 Millionen Mal besser wie bei mir, aber ich habe viel besser verkauft wie sie. Warum? Weil ich mir die Zeit genommen habe, das Produkt zu erklären. Und ich glaube, so kann ich mich, und ich rede jetzt nur von Constant Decay, abheben, indem ich einfach sage, hey, ich überlege mir jetzt eine Storyline um das Produkt herum und Elektrolyte ist bei mir eigentlich aufgelegt, dass ich sage, okay, ich laufe viel, da war ich in Kapstadt, habe Elektrolyte getrunken, die waren big serious, die waren richtig grausig, das habe ich erzählt. Ich sage, okay, das ist jetzt ein Weg. Natürlich ist es immer noch, gibt es viel, viel gesündere Produkte oder noch viel was Besseres und so weiter. Aber für mich in dem Moment funktioniert es, weil bevor ich mir irgendeinen Dreck habe, trinke ich das. So. Und das habe ich einfach versucht, auf meine authentische Art und Weise zu verkaufen. Und ich habe besser verkauft, als für die Person, die es 18 Wochen wahrscheinlich von mir gekostet hat. Und das ist aber cool, dass man dann da ein bisschen ein Feedback kriegt und sagt, okay, du verkaufst schon noch. Und das hat jetzt wieder auch wieder gut funktioniert. Natürlich gibt es dann Phase, wo es nicht so gut ist, aber da muss man als Brander immer wieder sagen, schaut man sich den Schnitt an, was funktioniert gut, was nicht und ist der Return on Invest noch gegeben bei der Person, weil am Ende des Tages geht es um Zahlen und da muss man halt schauen, dass man sich das ausbalanciert. Aber ja, allgemein ist, finde ich, der Austausch, die Kommunikation zwischen Brand und Creator voll wichtig, weil nur so kann ich an mir arbeiten, weil sonst, wenn ich nie ein Feedback kriege, weiß ich ja halt auch nicht, wo soll ich ansetzen.
Gebe ich dir voll recht, ich finde es so schade, dass, also wir erleben das ja auch oft, dass manche Unternehmen sind voll offen, sagen, der Code wurde so oft eingelöst, du hast diesen Umsatz gebracht etc. Und manche sagen, das dürfen sie nicht rausgeben, was ich auch nie verstehe, weil in Wahrheit können alle Seiten nur davon profitieren. Und was ich auch wichtig finde, nicht nur zu sagen, was nicht gut funktioniert hat, sondern auch, was gut funktioniert hat. Weil gerade bei dem, jetzt, um bei Waterdrop zu bleiben, zu sagen, okay, die Kampagne hat bei dir gut funktioniert, weil sie wurde so und so authentisch, wie auch immer authentisch dann ist, umgesetzt und nicht zu sagen, das hat nicht funktioniert, sondern auch quasi diese Takeaways, das hat die Bettina erzählt und auch die Annika, deine Geschäftspartnerin, die in Folge 1 da war, dass ihr immer nachfragt, was hat wie gut funktioniert. Und du bist jetzt eben, haben wir gesagt, du bist schon lange dabei und du hast eigentlich eine große Reichweite und prozentual ist es ja oft so, dass quasi weniger Engagement ist im Vergleich zu kleineren Creatorinnen. Aber weißt du ja auch aus eigener Erfahrung, du verkaufst nach wie vor, was ja für eine Größenordnung wie dich nicht immer, finde ich, so selbstverständlich ist. Ich finde, es gibt viele Creatorinnen, die in der Größe sind, die mehr für Awareness eingesetzt werden. Glaubst du, liegt es das daran, dass du halt redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, halt auch einmal Arsch sagst und authentisch bist und weil die Leute die, und Vertrauen ist wahrscheinlich auch ein großes Stichwort. Liegt das daran?
Absolut, ich glaube, und das ist halt das, ich sage halt von 10 Kooperationsanfragen und das ist auch immer so abdruschen, sage ich die Hälfte ab, ich sage mehr wie die Hälfte ab, ich sage sicher, und da geht's, ich habe so oft schon so viel Geld angeboten gekriegt, aber wenn sie das einfach nicht ausgeht, von meinem Image her und so weiter, ich hätte Riesenkampagnen machen können mit ganz, ganz großen Beauty-Brands, die aber, wenn ich Sensei mache und da kostet eine Creme über 100 Euro, kann ich jetzt nicht anfangen, für Creme für 15 Euro zu werben, das geht sich einfach nicht aus. Und da habe ich einfach gelernt, oder nicht gelernt, das habe ich gewusst, das waren meine Werte. Und ich glaube, viele InfluencerInnen oder CreatorInnen verlieren sich dann in dem, boah, jetzt brauche ich ganz schnell ganz viel Geld. Und so bin ich einfach nicht. Ja. Ich habe immer meine Prinzipien gehabt und das wissen aber auch meine FollowerInnen, was sie kriegen bei mir. Und deshalb, glaube ich, funktioniert das immer noch so gut. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, nicht jede Story funktioniert. Und ich bin jetzt auch nicht, wir sagen es immer, Verkaufsschwindeln. Bei uns sind die Leute, die wirklich gut verkaufen, man extrem arge Sales haben. Das ist bei mir auch nicht immer der Fall. Aber dann, wenn ich Feedback bekomme, versuche ich es das nächste Mal noch besser zu machen. Und ich bemühe mich immer. Und keine Kooperation, egal ob langfristig oder one-off, ist für mich selbstverständlich. Und ich versuche mich wirklich immer zu bemühen, um mir was dabei zu überlegen. Aber grundsätzlich mache ich ganz, ganz viel langfristig. Aber wenige, die nur einmal so vorkommen.
Und welche Rolle spielt deine Community in dieser ganzen Sache? Weil ich meine, du machst ja Community-Events, du bist sehr nah an der Community dran. Inwieweit hilft dir dieser Austausch quasi, dass auch dann, dass sie langfristig oder dass du überhaupt erfolgreich bist mit dem, was du tust?
Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen mein USP, dass ich mich immer darum geschert habe, dass ich nie gesagt habe, das ist selbstverständlich. Ich habe mein Instagram nie abgeben.
Also wenn man dir schreibt und du antwortest, bist du das?
Immer. Und das ist mir aber auch wichtig, weil ich glaube, die Leute würden es bei mir wirklich merken, weil ich schreibe, hey, Alter, und haha, und du bist so geile Sau und was weiß. Ich darf ja hoffentlich so reden.
Ja.
Genau das zeichnet mich aus und das würden die Leute merken, das glaube ich einfach. Und deshalb bin ich mir da nicht zu schade. Und das heißt halt für mich wirklich, Montag bis Freitag in Agentur sitze und Samstag, Sonntag sitze ich im Büro. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil mir taugt das. Und das ist aber, glaube ich, das, was mich ein bisschen abhebt und das ist aber auch das, was die Community an mir schätzt. Und wie du gesagt hast, Community-Events, die sind ja jetzt erst so durch die Decken gegangen. Wir haben aber schon echt vor Jahren damit begonnen, die immer wieder mit einzubeziehen, weil ohne die bin ich nichts. Und ich glaube, das muss man begreifen als Creator, als Creatorin, dass das einfach deine Währung ist. Das sind deine Leute und um die muss ich mal scheren. Und das tue ich wirklich gern, weil wegen denen kann ich so ein Leben führen, das, was ich halt führe, mitunter.
Ich habe mir auch, weil du vorher auch das Thema Werte angesprochen hast, das steht da bei mir sogar drauf, weil ich finde, Werte ist bei dir was immer wieder mit kommuniziert wird, das bei dir eine sehr, sowohl privat als auch beruflich, jeder, der dich privat kennt, weiß, glaube ich, dass das bei dir genauso ist. Was sind so die Werte, die für dich unumstoßbar sind, wo du sagst, wenn das nicht passt, dann bin ich raus?
Bodenständigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, so dieses auf Augenhöhe, weil ganz oft merkt man, wenn Leute auf einmal viel mehr Geld verdienen oder wenn man jetzt plötzlich einen Erfolg hat, und das ist im Fußball so gewesen, das habe ich oft genug beobachtet mit dem Georg gemeinsam, das ist in der freien Wirtschaft so, das ist auch im Privat, auf einmal datet sie irgendeinen Superstar und glaubt, sie ist jetzt der Shit, die Person. Und ich sage, am nächsten Tag gehen wir alle aufs Klo und wir sind alle ganz normal. Und ich finde, das ist ganz schlimm, wenn ich mich über jemanden stelle. Ich erfahre das ganz oft als Frau, als Unternehmerin, jetzt bin ich viel bei Talks, bei Veranstaltungen. Du musst so drum kämpfen, dass du aus dem wahrgenommen wirst, wie du bist. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Ich bleibe trotzdem bodenständig, ich bleibe trotzdem normal und ich stelle mich über niemanden, egal wer das ist. Und das ist ein Wert, glaube ich, der ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann ist für mich Ehrlichkeit voll wichtig. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man Leute ins Gesicht legen. Ich mag keine hinterfotzigen Leute. Wenn ihr ein Problem habt, dann sprich es doch bitte an. Ich finde das ganz schlimm, wenn man hinten rumgeht und sagt, hast du gehört und bla bla bla. Ja, habt die Eier und sagen wir es ins Gesicht. Das ist was, ich bin manchmal zu direkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist auch nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache, aber ich bin zumindest, bleibe mir selbst treu. Und ich glaube, das sind so Werte, die für mich ganz, ganz wichtig sind.
Und glaubst du, dass das auch deswegen Unternehmen dich buchen, weil sie quasi wissen, sie kriegen das? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja manchmal so und vielleicht auch mit Briefing schwierig ist, weil du halt eben, du redest gescheert, du bist halt, wie du bist und das kann gut funktionieren. Aber ich könnte mir vorstellen, für manche Unternehmen ist das vielleicht auch manchmal ein Risiko, dich zu buchen, weil du halt schon sagst, wie es ist und dann vielleicht auch einmal eine Kooperation absagst, weil es halt nicht passt.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch da wieder, und das ist ja das Coole an dem Beruf, es gibt ja für jede Brand, für jede Kampagne unterschiedliche Charaktere. Und ich fahre einfach bei ein paar schon durch und das schießt mich selber ins Aus, aber das ist auch gut so, weil es gibt dann ästhetischen Content. Es gibt eine Wiki, die das so toll umsetzt, wo man jetzt mal denkt, ich könnte eine Story und eine Umsetzung gar nicht so machen.
Die so schön machen.
Ja, weil die macht es einfach so schön, die fotografiert und sie sitzt einfach nur neben mir und macht ein Foto und denkt mir, das schaut geil aus. Wenn ich das mache, schaut es von Haus aus scheiße aus. Das ist einfach so. Und, aber das ist auch gut so, weißt du? Und ja. Deshalb finde ich immer, keiner nimmt einem was weg, weil jeder, für jeden ist was da. Aber natürlich bin ich oft, wenn Briefings und das ist bei mir agenturseitig, war das mir so wichtig, von Anfang an zu meinen Mädels oder zu meinem Team zu sagen, hey, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir den Kunden das so verklickern und verkaufen, dass weniger mehr ist bei Briefings, dann haben wir für uns was richtig gemacht, weil wir scheißen uns ja nur selber rein. Weil wenn das dann nicht so umgesetzt ist, weil ich Briefings gehabt von L'Oreal, wo ich mit Lancôme noch ganz viel gearbeitet habe, bis ich Lancôme richtig aussprechen habe, keiner, fuck my life, da sind einmal 48 Stories draufgegangen, aber das ist wichtig.
Ja.
Weil das ist
der Brandname.
Ist so. Und wenn ich das nicht aussprechen kann, als Karin Teigl konstant geht, dann muss ich es halt üben.
Ja.
Das habe ich dann gemacht, das weiß ich noch. Aber es ist natürlich bei mir, je mehr man mich einschränkt, umso schwieriger wird es. Aber ich bin ja auch Schauspielerin, das geht schon. Irgendwie kriege ich es dann immer wieder hin.
Aber ist auch nicht Ziel oder Sinn der Sache.
Das
wie ist es denn, wenn jetzt eine neue, also du hast jetzt gesagt, du hast jetzt über quasi von 22 über die Hälfte schon langjährig dabei, da weißt du ja, wie es funktioniert. Aber wenn jetzt jemand neuer kommt und eine Jahreskooperation bei dir buchen will, dann kommen die mal fragen wahrscheinlich deine Preise an und dann geht es aber schon ein bisschen um die Inhalte. Dann weißt du am Ende des Tages, es sind jetzt, ich sage irgendwas, 12 Reels, 24 Stories, schieß mich tot. Da sind ja viele Briefings noch überhaupt nicht festgelegt, weil man noch nicht weiß, was jetzt quasi im September passiert. Bist du da eingebunden in diesen Prozess oder bist du so quasi, schickst du mir das Briefing und so setze ich es dann um?
Also ein Mix aus beiden, weil ich bin ja sehr flexibel und auch sehr spontan. Aber normalerweise, wenn man wirklich langfristige Kooperationen eingeht, wenn das jetzt ein Long-Term-Brand sind, die ich wirklich schon seit Jahren habe, dann reicht da, wir machen immer am Jahresende, und das ist auch was ich jedem mitgeben kann, agenturseitig, aber auch als Creator-seitig, Feedback-Calls. Das heißt, wir fordern das ein, ich als Creatorin sowieso, ich telefoniere mit jeder Long-Term-Partnerschaft zusammen, aber so mache ich es auch, also um zu wissen, was auch gut funktioniert, was nicht, und so macht man dann auch im darauffolgenden Jahr einen Kick-Off-Termin, das heißt, ich weiß genau, was kommt. Also dann brainstormen wir meistens gemeinsam, weil zum Beispiel dieses Jahr der Buchlaunch, eventuell eine Buchtour im Herbst, vielleicht gibt es einmal Podcast. All das kann man pitchen an mögliche Brands, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht auch die Brand mit einbinden. Das macht ja Sinn. Und so macht man das eigentlich immer. Und es ist immer ein Miteinander, aber natürlich gibt es Spontanaktionen, wo wer sagt, hey, im Q4 schauen wir mal, was dann passiert. Und dann gibt es halt im Q4 drei Aktivierungen und da muss ich dann schon spontan sein. Aber ich bin halt auch nicht kompliziert mit mir. Ich glaube, das ist auch so ein USB von mir, dass ich mir da nicht, auch da wieder, ich habe zum Spuren, Kunde und ich sind diese Zusammenarbeit.
Also ein Team, ja.
Genau.
Und ich meine, manche Sachen sind auch, Weihnachten ist halt Weihnachten. Da
so
hast du halt, finde ich, auch wenig Spielraum, was das Storytelling angeht.
Voll.
Aber ansonsten, das heißt, du bringst schon noch eigene Ideen ein oder sagst quasi am Ende des Jahres fürs nächste Jahr, hey, da haben wir eben jetzt die Buchtour, ist jetzt wurscht. Und da könnte man das so und so einbinden, weil da sind wir, im Sommer bin ich in Kärnten oder was auch immer und das kann ich mit dem und dem verbinden.
Was wir schon auch machen ist, zum Beispiel auch, weil mir kommen oft vor, die Leute glauben, ich muss mich nur hinsitzen und das passiert mir alles. Wir setzen uns proaktiv ganz, ganz viel zusammen. Also wir haben immer Vierteljahresmeetings, also immer alle 3 Monate, wo wir sprechen, hey, was hat sie getan?
Mit den Kundinnen oder im Team?
Im Team einmal als erstes, weil ich muss ja meine Ziele definieren. Ja. Also ich war immer schon so, dass ich gewusst habe, okay, ich möchte den Jahresumsatz XYZ und da schaut man halt immer, wie hinkt man dem hinterher oder nicht oder muss man irgendwas ausgleichen. Da bin ich ja ständig im Austausch. Nicht, weil ich geldgeil bin, aber ich muss Ziele haben im Leben. Ja. Das ist einfach so.
Nein, nur wenn du sie definierst und nachher auch kontrollierst, siehst du, ob du sie erreicht hast.
So ist es. Und das ist mir ganz wichtig. Und dann schauen wir halt immer noch, was sind Brands, die jetzt gerade aufpoppen. Und Kaya ist eigentlich das beste Beispiel. Ich wollte mit Kaya immer arbeiten, weil die so ein geiles Make-up haben und generell coole Produkte, haben wir aber in Österreich mit niemandem zusammengearbeitet. So. Dann haben wir gesagt, okay, passt, wir machen das jetzt einfach. Wir machen eine geile Präsentation, wir spülen auf meine Haut an, also im Sinne von, da war ich kurz vor meinem 40er, 39, glaube ich, war ich da, erstellen wir einen coolen Paper, einen Pitch quasi, haben alles gepitcht, meine Werte und so weiter und auch wie halt tick, weniger ist mehr und bla 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 bla. Und dann haben wir es geschafft, dass wir einen Call mit denen haben. Wir haben den Ansprechpartner gehabt. Das haben andere auch schon gemacht und andere auch schon geschafft. Viele haben es nicht, aber bei uns hat es die Möglichkeit gegeben. Und dann hat sie uns gesagt, und das habe ich richtig geil gefunden, Mathilda heißt die, sie hat gesagt, sie hat noch nie so eine Präsentation gekriegt, sie hat noch nie so einen Call gehabt, wo 3 Leute gesessen sind und jeder hat irgendwie Ideen eingebracht und jeder hat schon im Sinne der Brand eben auch gedacht und das auch so gepitcht. Und dann haben wir die Jahreskooperation gekriegt. Und das ist jetzt das 3. Jahr mit einer. Und mit der Lisa Marie Schiffner sind wir die einzigen in Österreich, die eine Kaya Long-Term-Kooperation haben. Und das ist schon cool. Und da merkt man halt wieder, dass du schon noch was da musst. Und es ist halt wie überall im Leben, du musst, sobald du dich zurücksitzt und glaubst, egal ob du Agentur bist, egal ob du Influencerin bist und glaubst, es passiert mehr alles selber, ja, dann ist es halt schwierig. Und das darf man halt nicht verwechseln mit, ich werde gierig, sondern es ist einfach mein Anspruch, dass ich sage, ich will mich weiterentwickeln und ich will nicht stehen bleiben. Plus, mit mir kommt jetzt natürlich schon nochmal ein anderer Pressure mit viel Verantwortung, da sitzen Leute drinnen, da hat man nochmal ein anderes Ding. Aber ich war immer schon so, dass ich gesagt habe, ich bemühe mich und ich gehe die extra Meile.
Du hast vorher auch gesagt, dass du quasi 8 von 10 Kooperationen absagst. Warum sagst du Kooperationen ab? Was ist, weil quasi der Brandfit nicht da ist oder weil das wahrscheinlich das Budget manchmal natürlich auch, aber wann sagst du was ab?
Ich finde, es ist selten das Budget, sondern es ist ganz oft das, dass es einfach nicht passt, dass es nicht ausgeht. Und weil ich bin ein Mensch, wenn für mich was passt und ich sehe da irgendwie Potenzial dahinter, dass ich dann bei Kaya zum Beispiel kriege ich nicht 100.000 Euro im Jahr. Ich meine, das ist ein Blödsinn, aber ich mag die Brand so gern. Mhm. Und da muss man schauen, okay, wie kommt man zusammen? Ich bin immer ein großer Fan und das habe ich vor dem Tag 1 gemacht, deshalb war die erste Jahreskooperation bezahlt. Was nichts kostet, ist nichts wert. Aber man darf halt auch nicht unverschämt werden. Nur, ich tue mir halt oft schwer, wenn dann wer kommt und, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, irgendein Brand kommt und sage, kannst du einmal irgendwas promoten, du kriegst 10.000 Euro dafür. Und das passt aber dann hinten und vorne nicht, dann kann ich es nicht machen.
Und du machst eigentlich mehr kaputt langfristig, als es dir hilft. Du hast zwar jetzt 10.000 Euro am Konto und die wirken im ersten Moment super, aber eigentlich, da bist du wieder, weil du sagst immer langfristig denken, quasi nicht nur in einem Moment an die 10.000 Euro denken, sondern quasi, was bringt mich das meinem Ziel näher oder bringt es mich eigentlich weiter weg davon?
Ja.
Und hast du schon mal langfristige Kooperationen nach ein paar Jahren beendet, weil irgendwas passiert ist, weil du sagst, es geht sich nicht mehr aus?
Ja, ist passiert tatsächlich. War ein Mix aus beiden. Also wir haben es schon beendet, weil es einfach nicht mehr passt hat, weil ich mich weiterentwickelt habe oder auch die Brand. Aber es sind auch schon Kooperationen auseinandergegangen, wo ich voll enttäuscht war vom Kooperationspartner, wo ich das erste Mal gecheckt habe, fuck, du bist doch nur Nummer. Und es waren doch irgendwie nur so, ich will nicht sagen, vorgegaukelte Werte, das glaube ich gar nicht, aber da war ich voll enttäuscht und das ist auch schon passiert. Aber dann, das gehört im Business dazu, weil im Wahl bist du nur eine Nummer. Auch wenn das nicht mein Anspruch ist, aber da war es das erste Mal so wirklich wie so
ein... So eine Watschen.
Ja, schon.
Und wie merkst du das, ob das wirklich eine Partnerschaft ist oder ob du einfach eine Vertragsbeziehung bist, wo man halt da steht halt im Vertrag so und so viel Umfang und quasi das machst halt jetzt. Oder wo merkst du, ob die Person wirklich sagt, okay, du bist für uns nicht nur eine Nummer, sondern du bist für uns wirklich Partnerin und nicht wir zahlen dir und wir schaffen an und du setzt es halt um. Gibt es da so Parameter, wo du sagst, so spüre ich das?
Das ist voll die gute Frage, weil es voll schwierig ist, das zu messen. Ich glaube, ich höre ganz viel auf meinen Bauch und ich weiß, wenn Leute falsche Sachen sind und wenn nicht. Also wir sind beide Krebs vom Sternzeichen und ich glaube, du hast schon ein bisschen ein Gespür auch für jemanden, wenn er sich umdreht, wo es nicht ganz ehrlich ist. Und das sind auch meistens dann auch keine Long-Term-Kooperationen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich bei allen, die ich jetzt aktuell habe, einfach auch weiß, die bemühen sich. Mhm. Und ich habe zum Beispiel jetzt jahrelang mit Falconeri zusammengearbeitet. Also sicher, zuerst war es Intermissimi, dann Calzedonia und dann jetzt Falconeri. Sicher auch 6, 7 Jahre. Falconeri ist jetzt vorbei, das erste Mal. Wirklich? Und es ist deshalb vorbei, weil sie einfach sich umpositionieren und einfach sagen, hey, sie müssen, da kostet ein Bulli 400 Euro. Was eigentlich für mich ist aufgelegt, dass ich das eigentlich mache, weil ich habe die Zielgruppe, die was sagt, die kaufen es, aber die haben von Italien aus ganz andere Richtlinien. Aber da waren die Toni und ihr Team voll ehrlich von Calzedonia und haben gesagt, hey, es gibt jetzt diese Umstrukturierung, wir setzen uns voll ein, weil für uns ist das eine gemahde Wissen, dass du das machst. Aber wir schauen, du bleibst Calzedon erhalten, du machst jetzt Calzedon wieder. Letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, das Jahr davor habe ich es gemacht und das Jahr davor auch. Und dann ist es für mich eine Partnerschaft, weißt, weil die sagen, sie wollen mich nicht gehen lassen und sie schauen, dass wir aber dann noch woanders unterbringen, wenn Falconeri nichts mehr ist. Und wir haben Calzedonia vorher fixiert und dann ist Falconeri weggefallen und es hat dann noch viel Leute da, aber dann ist es halt jetzt so.
Wo halt auch Vorgaben von oben kommen, wo das Team, in das quasi Österreich betreut, auch sich am Kopf stellen kann.
Voll. Und das waren halt jetzt sieben geile Jahre, was man natürlich wehtut, weil man denkt, so, das hat so gut gepasst, aber dann ist es halt so. Und dann muss ich auch lernen, das zu akzeptieren und mir dann denken, okay, vielleicht ist nächstes Jahr wieder oder vielleicht passe ich dann wieder rein. Ich glaube auch, dass viele Brands along the way draufkommen und sagen, okay, sie wollen sich vielleicht kurz mehr umpositionieren. Und ich habe auch schon oft Absagen gekriegt. Ich glaube, die Leute checken auch nicht. Ich kriege viel oft Absagen, weil wir fragen proaktiv so viele Brands an, aber von 10 Anfragen, die wir rausschnalzen, sagen 8 ab, weil es kann schon sein. Zu teuer, Brandfit,
verplant.
Wie auch immer. Was der, das ist, das kann ja viel grüner sein. Aber das sollte mich nicht davon abhalten, dass ich nicht dann an mich denken.
Und wenn ihr jetzt als Agentur, also du bist in dieser Doppelrolle quasi Creatorin, wo du langfristig gebucht wirst, aber ja auch als Agentur, wo ihr manchmal kurz, manchmal langfristig buchst. Wenn wir jetzt an dieses Beispiel denken, diesen Beauty-Kunden, der hat euch gesagt, okay, wir haben jetzt Summe X als Budget für das restliche Jahr wahrscheinlich. Wie geht es dir das dann an? Du hast gesagt, ihr macht quasi einen Mix aus ein paar langfristigen, ein paar kurzfristigen, ein paar UCG-Creatern, die nicht so viel Reichweite vielleicht haben, aber dafür können sie den Content für sich selber nutzen. Wo siehst du die Vorteile, wenn man quasi nur einmalig mit jemandem oder so kurze Kampagnen fährt?
Schau, wenn die jetzt ein Produkt promoten, wo das jetzt neu rauskommt, dann ist das macht das sehr wohl Sinn, weil dann sage ich, okay, ich will jetzt auf dem ersten Dusch einmal, wenn das Produkt kommt, öha, die Brand gibt es ja noch,
ja.
Cool, und jetzt machen jetzt gerade viel. Dann macht es Sinn. Aber was viele Brands nicht kapieren ist, dass sie dann weiter da müssen. Und wir reden da immer von diesem Grundrauschen. Und ich kann nicht glauben, dass wenn ich einmal aktiviere, dass dann alle, die Brand wieder am Schirm haben. Sondern ich muss immer wieder Akzente setzen. Ich muss immer wieder mal denken, geh von dir aus, wenn du es immer wieder siehst, bei gewissen Personen, dann ist dieser Trust gegeben und dann denke ich mir die Credibility. Weil dann denke ich mir so, okay, passt, jetzt probierst du dann einmal aus.
Ja.
Weil das heißt nicht nur, weil du einmal auf dem Dusch, weiß nicht, wie viele Leute aktivierst, jetzt ist es in allen Köpfen drinnen. Nein, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, du musst schauen, dass du immer wieder Akzente setzt und das tust du halt, wenn du dieses Grundrauschen erzeugst und immer wieder Leute aktivierst, idealerweise langfristig.
Ich finde, das ist das beste Beispiel ist Heiselpapier. Also das brauchen wir alle oder hoffentlich alle.
Ja.
Also wo man sagt, das ist sogar ein Produkt, das müssen wir notgedrungen kaufen und trotzdem wird Werbung dafür gemacht, weil es natürlich darum geht, welche Marke ich kaufe. Also sogar ein Produkt, das wir wirklich brauchen, wird so viel beworben und dann ein Produkt wie, weiß nicht, ein Concealer, den ich nicht brauche unbedingt, da muss ich ja dann noch einmal viel mehr werben, damit die Leute das quasi wirklich immer kaufen.
Cool.
Und passiert so manchmal, dass Kampagnen einmalig gedacht werden und dann merkst du aber, die funktionieren so gut und dann ändert sie vielleicht eure Strategie und sagen, hey, die buchen wir länger an, weil die einfach irrsinnig gut funktioniert haben.
Voll. Das ist ganz oft so. Wir testen auch viel InfluencerInnen oder CreatorInnen und sagen, hey, schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Bei Teekanne letztes Jahr haben wir das gemacht und das hat so eingeschlagen und die wird wahrscheinlich ziemlich sicher die Person eine Jahreskooperation jetzt kriegen bei Teekanne, weil es eben gut funktioniert hat. Aber das war eigentlich nicht on the agenda, dass die Person dann auch so sie dann raufspült oder reinspült. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es kein Geheimnis ist.
Ja.
Und da wird halt dann brandseitig schon nochmal umgedacht und dann considered und sagen, hey, cool, das hat gut funktioniert, geil, haben wir es
nicht erwartet. Haben wir quasi gar nicht so am Schirm gehabt. Und wenn du jetzt gerade, also um jetzt bei Teekanne zu bleiben, ich weiß gar nicht, ob die einen Onlineshop haben oder ob die nur stationär sind. Wenn ich keinen Onlineshop habe, wie sagst du dann, das hat quasi gut funktioniert?
Ja, wir versuchen schon immer, irgendwas einzubauen, wo man Sachen tracken kann. So, ob das jetzt in irgendeiner Retailer ist, wo man sagt, okay, da kann man es machen, ob das irgendwelche Special-Aktionen sind. Wir versuchen schon immer, schau mal, jetzt mehr denn je müssen wir KPIs liefern.
Ja.
So, das ist einfach so.
Und das ist ganz oft Verkauf.
Ist so.
Also
Sales.
Umsatz.
Sales, ja. Ist so. Und nur so kannst du halt auch, und vor allem bei alteingesessenen Brands, wo halt noch Männer nicht, aber halt Menschen, ganz oben sitzen, die halt nicht so viel Ahnung haben, für die zählt nur der Return. Das ist einfach so.
Du kannst, glaube ich, schon alte weiße Männer sagen.
Ja, immer noch. Wenn ich das wieder
habe ich gesagt.
Aber ja, hast recht. Und das ist halt oft so schwierig, das denen zu verkaufen, dass andere KPIs auch noch gibt, wie Awareness. Das kannst du gar nicht messen.
Ja.
Und wir versuchen sehr wohl immer, irgendein KPI, das messbar ist, einzubauen, damit man einfach, und wenn es irgendein Link klickt zu irgendeiner Landingpage für irgendeine Newsletter-Registrierung ist, für irgendeinen fucking Code oder irgendwas, dann weiß ich schon, okay, es ist tausendmal aufgeswiped worden, dann habe ich schon Argument dafür, weil du musst es einmal so erreichen.
Ja.
Ich sage jetzt irgendwas. Also wir schauen schon immer, dass wir so viel wie möglich an KPIs liefern können, damit wir auch diese Menschen überzeugen können. Das ist also ein bisschen meine Motivation immer.
Und da, die setzt sie wahrscheinlich auch, dann legt sie davor fest, weil du hast vorher schon gesagt, quasi, es gibt ein Kickoff-Gespräch, wurscht, ob ihr das jetzt als Agentur macht oder als Creatorin, wo gemeinsam oder wo Ziele teilweise vorgegeben werden, aber auch gemeinsame Ziele festgelegt werden. Wie gehst du mit dem Thema Mindestreichweiten um?
Ja, wir haben es, wie gesagt, beidseitig. Ich als Creatorin kriege das ganz oft, aber eben auch Brands, die das dann bei uns quasi einbuchen und sagen, sie wollen es haben. Ich finde, man muss ganz klar differenzieren zwischen, wer ist das Gegenüber, mit wem arbeitet das zusammen. Ich bleibe da wirklich dabei und da bleibe ich standhaft. Ich verstehe, dass es ein Vertrag ist zwischen Brand und Creator in dem Fall. Lassen wir jetzt die Agentur mal außen vor. Und wenn der Vertrag nicht erfüllt ist, dass man den erfüllen muss. Und das ist eigentlich Rock, also ist eigentlich Hausverstand, muss man ganz ehrlich sagen. Brauche jetzt nicht viel dazu. Aber wenn es jetzt eine Person ist, die die Brand seit Jahren vertritt, wenn es eine Person ist, die die Brand außertürlich von Kooperationen immer wieder einbindet und immer wieder schaut, ich gehe dann auch nicht hin und sage, okay, ich habe das jetzt freiwillig gemacht, zahl mir das. Nein, werde ich nicht machen. Weil,
und das machst du viel, finde ich. Also wenn man deinem Content folgt, finde ich, also ich weiß ja nicht immer, welche Story ausgemacht ist, aber ich finde, man merkt oft, dass du Waterdrop oder sonst irgendwen einfach einmal daneben bei droppst. Weil es halt einfach, weil du es gerade trinkst. Und weil du es gerade, und das ist wahrscheinlich keine, nicht Teil der Kooperation, aber einfach, weil du es wirklich trinkst. Und das ist natürlich für die Brand Gold wert.
Voll. Und es gibt so viele Brands, wo ich sage, ich finde die Philosophie geil, ich finde die GründerInnen geil. Und das will ich dann auch pushen. Das ist mir ganz wichtig. Das müssen aber auch keine, weil ich die GründerInnen geil finde, sondern die Produkte feiert. Ja, dann mache ich das einfach. Das baue ich 145 Mal. Ich bin kein Mensch, wenn 3 Stories bucht werden, mache ich eine drei Stories, weil meistens mache ich 6.
Ja.
Weil das ist alles ein Geben und ein Nehmen.
Und das muss man auch dann in Relation setzen, wenn ich quasi sage, die Mindestreichweiten sind nicht erreicht, aber du hast quasi 4 Stories gepostet, die nicht Teil der Kooperation waren und dann hat halt eine, quasi die 5., die wieder Teil der Kooperation war, das nicht erreicht.
Dann ist es blöd, ja. Und dann muss ich aber dann abschätzen, ist es jetzt jemand, mit dem ich einmal zusammengearbeitet habe, dann würde ich auch drauf beharren, ja. Aber wenn es wirklich eine Person ist, die konstant die extra Meile geht, dann fühlt man sich als Creator verarscht, aber auch dann muss man in den Austausch gehen. Ich habe so einen Fall gehabt und dann habe ich einfach gesprochen mit den Zuständigen und gesagt, okay Leute, mir braucht es nicht einmal schicken, weil da kommen wir echt verarscht vor. Und jetzt muss ich mir das 100-mal überlegen vorher, bevor ich es mache. Es wird wegen dem mit der Respekt wird nicht weniger oder ich werde die trotzdem weiterhin supporten, aber ich muss mir das dann nicht antun, weil das ist für mich so ein, ich verstehe Vertrag, ja oder nein, aber ich glaube, ich muss immer noch, und deshalb bleibe ich dabei, differenzieren, wer ist es, wer es macht.
Und ich finde, bei Reichweitengarantien muss man sich auch immer anschauen, von welchen Zahlen ich das nehme, weil ich glaube, ihr macht das ähnlich, ich habe von dir auch schon Statistiken bekommen, man hat so ein bisschen, ich kriege die besten Zahlen, ich kriege die schlechtesten Zahlen, dann gibt es halt irgendeinen Durchschnitt. Aber ich finde, ganz oft verwechseln Unternehmen oder nehmen quasi die Zahlen von einem Urlaub, in dem du warst, den organischen Zahlen und nicht von Kooperationen. Und Kooperationen sind oft ein bisschen niedriger als organischer Content. Oder eben auch, wenn du gerade auf Urlaub bist, wird der Content vielleicht auch ein bisschen besser gehen als im Alltag. Und dann nehme ich aber auch die falschen Zahlen. Und dann ist das ja auch, finde ich, ein bisschen verwässert, anhand welcher Zahlen ich eine Reichweitengarantie überhaupt festmache.
Aber da müssen halt wir aufpassen, agenturseitig oder in dem Fall mein Management oder wer auch immer dann das rausschickt, dass man da wirklich auch drauf schaut und sagt, hey, ich nehme jetzt nicht vielleicht die Urlaubszahlen her, sondern nehme jetzt wirklich die aktuellen Zahlen her. Also heißt, es ist auch da, können wir Fehler machen, agenturseitig, aber auch brandseitig dann. Und deshalb, ich glaube, auch da wieder, ich finde, und ich bleibe dabei, durchs Reden kann man die Leute sagen, ich glaube, man muss sie, wenn man sie irgendwie komisch behandelt fühlt, wenn irgendwas nicht passt, dann muss sie reden. Und das war immer schon mein Ansatz. Und wenn man sie dann hinsetzt und sagt, okay, ich finde, das ist so und so, dann kann die Brand immer noch entscheiden, buche ich die alte nochmal oder buche ich es nicht mehr und fertig. Ja. Aber ich glaube, was ganz, 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 ganz gefährlich ist, wenn die Leute zum Reden anfangen hinter deinem Ding, ich bin nicht so. Und ich werde immer zu der Person direkt gehen und sagen, hey, für mich passt das nicht.
Oder es beenden, bevor sie überhaupt gesagt haben, du, können wir da was anderes machen.
Und ich find, oder gar nicht mehr machen.
Genau.
Wie ist dann die Konsequenz davon?
Weil ich finde, es passiert uns auch manchmal, dass jemand schreibt, hey, das hat nicht so gut funktioniert, können wir noch einen Reminder machen? Da bin ich die Letzte, die sagt,
same. Aber wenn ich sage, wir haben diese Garantie und ich bestehe jetzt drauf, dann sage ich.
Aber hier sind andere 5 Stories, die ich gemacht habe, die auch nicht Teil der Kooperation waren.
Das mache ich aber nicht.
Ich schreibe dann immer gerne zurück, wird dann auch quasi überkompensiert, wenn das Real viral geht oder einfach wie andere Zahlen erreichen. Und das ist meistens dann nicht so. Auch wenn ich mich da jetzt vielleicht unbeliebt mache, weil viele Unternehmen das gut finden. Wenn du jetzt eine Kooperation umsetzt, wie jetzt zum Beispiel für diese Beauty-Brand, und du hast wenig Budget und du kannst jetzt nicht 10 Leute einbuchen, sondern zum Beispiel das sind nur 3 Leute, würdest du dann auf langfristig setzen oder machst du dann eine Person lang und 2 kurz, wenn du das so pauschal sagen müsstest?
Ist voll schwierig, dass man das pauschal sagt. Ich würde auf jeden Fall immer anschauen, wo die Preise liegen von einer großen Creatorin, weil jetzt weißt du nicht, wenn ich Constantly K buche, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht ein Constantly K buchen, sondern 3 kleinere, da habe ich mehr davon. Und die aber langfristig buchen, also wie mich einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch voll ehrlich und transparent dann zu die Brand selber und sage, okay, man muss das ein bisschen aufteilen, man muss ein bisschen splitten. Also ich kann jetzt nicht sagen, nimm eine und 2 kleine und 1 große, würde ich nicht machen, sondern ich würde es immer so ein bisschen aufteilen. Und vielleicht bei der großen nur Story buchen, damit man einfach auch sagt, hey, wow, die macht das auch.
Und
Awareness und so. Aber der Mix macht es aus. Das ist leider. Gibt es leider keine andere Erklärung.
Und was ist so aus deiner Sicht der größte Fehler, den Unternehmen grundsätzlich bei Influencer-Kooperationen machen? Egal, ob das jetzt kurzfristig oder langfristig ist, was du immer wieder erlebst oder denkst, Leute, es ist das Jahr 2026, es ist nicht eure erste Influencer-Kampagne, das solltet ihr echt ein bisschen besser wissen. Und da schneidet ihr euch eigentlich ins eigene Fleisch.
Ich glaube, Research ist so ganz wichtig, dass ich know your Target Group, also die Zielgruppe kennen und dann daraufhin.
Die Ziele.
Genau das. Und dass man dann einfach schaut, hey, wen will ich haben? Und ich glaube, ganz viele machen den Fehler, dass sie immer auf dieselben bauen. Ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, aber die Brand macht immer was mit dir. Mhm. Aber ich glaube, da muss man verstehen, dass das einfach schon so viele Jahre funktioniert und dass es wirklich auch da wieder ein Geben und ein Nehmen ist. Aber viele Leute wollen das gar nicht sehen. Aber ich glaube, grundsätzlich gesprochen ist, dass man sagt, okay, man probiert sie aus und man ist auch offen für den Markt. Weil ich kann auch nicht sagen, ich gehe immer mit dieselben, wenn so viele neue Leute nachkommen. Ich meine, TikTok, die ganzen Accounts, die haut sich ja gerade aus und da sind richtig coole dabei. Coole Leute dabei und ich steige da aus. Aber ich habe voll die coolen Leute in meinem Team, die sagen, hey, Karin, die kennst du nicht, weil du bist alt oder was auch immer.
Die ist nicht auf Facebook.
Die ist nicht auf Facebook, sondern auf TikTok und da bin ich nicht oft. Die müssen wir jetzt zusammen aktivieren. Und ich glaube, du musst einfach immer offen bleiben. Und viele Brands sind so ein bisschen eingefahren.
Ja, oder ich finde oft ist es so dieses, na, ich bin nicht auf TikTok, wie du jetzt sagst, du bist nicht auf TikTok, dann ist es quasi nicht relevant.
Nein, das stimmt
aber
nicht.
Das ist ja nicht so. Nur weil ich dort nicht bin, passiert dort ganz, ganz viel und ganz viele andere Zielgruppen sind dort. Und ich bin nicht der Nabel der Welt. Und nur weil mich was nicht interessiert oder mich nicht betrifft, heißt das nicht, dass es quasi dass sie irrelevant ist.
Voll. Und ich glaube, du musst als Brand voll offen bleiben. Du musst als Creatorin offen bleiben. Ich kann nicht sagen, ich gehe nicht auf TikTok. Ich bin natürlich auf TikTok, aber ich schaue da gar nicht rein. Also das ist für mich, das bespiele ich, aber das ist jetzt nicht mein Haupt, ist immer nur Instagram. Aber das, ich kann nicht sagen, es interessiert mich nicht. Weil ich muss ja trotzdem irgendwas machen dort.
Ja, da muss ich dich was fragen.
Bitte.
Ich finde es nämlich total spannend, dass du das sagst, weil du hast eine Zeit lang den Content, den du auf Instagram postest, also den Feed-Content, auf TikTok auch gepostet. Und ich habe das Gefühl, das hat nicht so gut funktioniert wie auf Instagram. Ganz spannend finde ich, dass obwohl das quasi auf Instagram der Fashion-Content dann ist es ja in deinem Fall viel gut funktioniert, aber auf TikTok offensichtlich...
Nein, it's too polished und zu sehr, was auch immer, überhaupt nicht die Zielgruppe. Gen Z will, dass ich mir wahrscheinlich hinstehe und sage, Alter, hat aber die fettigsten Haare, jetzt machen wir meine Haare gescheit, jetzt haben wir ein Kilo Trockenshampoo rein, von Fashion idealerweise, dann ziehe ich mich an und heute ziehe ich das an und so. Das ist... Die stehen auf sowas. So, früher habe ich die Zeit noch gehabt. Da habe ich am Tag, weiß ich nicht, 40 Instagram-Reels gemacht und TikTok gleichzeitig. Ich habe die Zeit nicht mehr. Und jetzt, was ich jetzt gerade mache, ist, ich tue die ganzen Podcast-Sequenzen und die gehen mal viral, mal nicht. Aber das ist jetzt auch nicht, ich mache das halt einfach, weil man denkt, okay, cool, vielleicht kann ich irgendwen beeinflussen, ich soll den Podcast lieber umhorchen, also irgendeinen Scheiß anschauen. Das ist jetzt gerade meine Philosophie.
Das heißt aber auch für Kooperationen kannst du quasi, siehst du, Content, der da funktioniert dort nicht immer. Das heißt, auch wenn du mit Kooperationspartnern sprichst, kannst du sagen, hey, Spiegelung bringt in dem Fall nichts, weil das bringt nichts.
TikTok gar nicht.
Ja.
Also TikTok ist überhaupt nicht mein Ziel. Gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Also wir bieten das auch ganz wenig an. Es gibt manchmal L'Oreal oder Estee Lauder, die was einbuchen und dann pushen und hinterlegen, weil das mache ich nämlich auf Instagram nicht. Ich lasse nichts, ich tue ja nichts sponsern. Ich lasse nichts mit Ads hinterlegen. Das habe ich einmal gehört, dass das mein Algorithmus zerstört.
Das ist ja organische Reichweite.
Nicht. Nichts. Das sage ich immer ab. Aber auf TikTok ist mir das wurscht. Wie gesagt, ich mache das einfach und nicht mit so viel...
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Berechnung.
Ja, aber wahrscheinlich, weil du wieder deine Zielgruppe weißt und deine Ziele und dann ist halt TikTok aktuell
voll.
Nicht die Plattform of choice.
Na.
Wir kommen zur letzten Frage, Karin. Dun, dun, dun. Wenn du EntscheidungsträgerInnen einen Satz mitgeben könntest.
Das ist schwierig. Habe ich zuerst schon gelesen in der Vorbereitung.
Ja.
Herfahren mit dem Taxi.
Und hast schon den Kopf zu machen. Kannst auch drei Sätze sagen.
Do your research, know your target group und sei auch mal mutig, was Neues zu probieren, glaube ich.
Das hast du schön gesagt.
Weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich da gerade gesagt habe. Aber
ich finde schon. Und bevor wir jetzt ganz aufhören, noch zwei Sachen quasi in deiner eigenen Sache.
Danke.
Einerseits dein Buch, magst du uns kurz sagen?
Ach so, ja. Träum dich mutig heißt es. Und ich darf mich narrisch freuen, wenn sie vielleicht reinlest oder mal vorbeischaut oder wenn sie im Thalia seid, dass ihr es mal in die Hand nehmt.
Ist es schon beim Thalia?
Nein, ab 16.03. gibt es.
Also wenn die Folge rauskommt, ist sie schon.
Ja.
Ist sie schon, dann
genau.
Verlinken wir auch in den Shownotes.
Das ist sehr nett.
Und worum geht es in dem Buch?
Wie der Name schon sagt, träum dich mutig. Es ist nicht meine Fresse vorne am Cover, denn es geht schon ein bisschen um mich und meine Geschichten, aber es geht vielmehr um das, was ich jetzt angesprochen habe. Authentizität, Bodenständigkeit, Werte, dankbar sein, Ziele haben.
Mhm.
Weil ich glaube, dass ich habe es eigentlich so in erster Instanz für junge Erwachsene geschrieben, die vielleicht aus der Schule rauskommen, die mit Social Media aufgewachsen sind, die jeden Tag sehen, ich habe so ein perfektes Leben oder die haben alle so ein perfektes Leben, ich habe es nicht, ich traue mir gar nichts zu, weil wir es eh nicht schaffen. Und denen, für die ist das Buch, dass man sagt, hey, du hast eine Daseinsberechtigung, du bist gut genug, du bist der geile Alte, aber du musst halt schon wieder Ziele haben, hackeln und an die glauben und dankbar sein für das, was wir haben. Und darum geht es im Buch. Und
hättest du das Buch die 16-jährige Karin auch gern gehabt?
Nein, weil die hat eigentlich schon gewusst, was sie wollen, hat immer schon voll viel gearbeitet und eigentlich diese Werte mitgekriegt, aber ich glaube, dass die 16-Jährigen jetzt das brauchen, weil ich bin ohne Social Media aufgewachsen. Weißt du, das war einfach geil.
Szene 1 Fotos hat es, oder wie hat das bei euch geheißen?
Ja, ich glaube so was. Das war super, haben immer so Karten gekriegt, haben wir geschaut.
Genau.
War furchtbar.
Ja, wer sich auch ein bisschen mehr informieren will, wer quasi so in ist und was Social Media eigentlich gerade so tut und was es auf dem Creator-Markt gibt, der hat am 23.04. die Chance. Wir haben es in der Folge von der Annika eh auch schon ein bisschen angeteasert. Wann und wo?
Unser Bass and Beyond Summit, der ist in unserer beider Mission entstanden und nämlich auch mit dem Leitsatz Geilheit weitergeben. Man darf es im Leben nicht so ernst nehmen. Und wir machen was für die Branche, aber eben auch für Menschen, die sich weiterbilden möchten und vielleicht ein bisschen Insiderwissen sich aneignen möchten. Wir wollen aufklären. Ja? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wie mache ich richtige Influencer-Kooperation? Was waren Learnings die letzten Jahre? Was kann ich mir sparen bei Kooperationen? Welche Events kommen besonders gut an? Wir haben wirklich die Leading Agencies in Wien eingeladen. Es war mir wichtig, dass man sagt, okay, man holt alle zusammen und die sollen jetzt mal sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil ich finde schon, man muss viel mehr miteinander machen und du kannst netzwerken. Wir haben richtig geile Brands mit am Start. Das Ganze ist powered by Waterdrop Hire mit Sponsor, aber wir haben auch viele tolle Brands rundherum mit dabei. Wir haben eine Networking Area, wo man sagt, okay, hey, da kann ich mal meinen Mund aufmachen, kann mit den anderen reden und kann mich austauschen. Wir haben tolle Speakerinnen, Gründergeschichten oder einfach was, wo du sagst, und das war uns letztes Jahr auch wichtig und es ist auch heuer immer noch. Wenn man heimgeht, sollte man einfach was haben, wo man sagt, ich habe was mitgenommen und ich will die Welt reißen. Das war das Ziel.
23. April, Sophienseele im dritten Bezirk. Ja. Es gibt noch Tickets, ein paar.
Yes.
Ich verlinke sie auch nochmal in den Shownotes, damit wir das Ding ausverkaufen.
Ja.
Karin, danke, dass du da warst.
Danke für die Zeit.
Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am 23. April sehen.
Wir sehen uns sicher vorher schon.
Das waren total spannende Einblicke von der Karin in ihren Alltag und in ihr Unternehmertum. Und auch heute nehme ich mal wieder die Key Learnings mit. Das Wort Ziele fällt eigentlich in total vielen Folgen und die Karin sagt auch, setz dir ganz klare Ziele zum Umsatz, zu den Partnerschaften, zur Akquise, weil nur so weißt du, wo du am Ende hin willst und kannst auch ganz konkret darauf hinarbeiten. Deine Werte sind dabei dein Kompass, lieber kurzfristiges Geld ablehnen als langfristig Schaden nehmen, das ist so ihr Credo. Und der letzte Punkt ist, ohne Community bist du nix. Deine Community ist deine wichtigste Währung und deswegen ist es ganz wichtig, authentisch zu bleiben, nah zu bleiben und dich nie über andere zu stellen. Das war's von mir, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.